Kerstin Münstermann, Philipp Türmer und Pascal Reddich, Sie alle sind jetzt bei uns zu Gast. Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute kurz und konzentriert diskutieren wollen, was die Reform der Rente für Millionen Menschen bedeutet. Und zwar, und da geht der Blick zunächst zu Kerstin Münstermann, mitnichten nur für Rentner, sondern vor allem für die, die noch viele Jahre vor der Rente sind. Um die geht's ja eigentlich in Wahrheit hauptsächlich. Was also kommt da auf die zu, die irgendwann in Rente gehen, die aber heute schon Sozialausgaben bezahlen, die so hoch sind, dass insbesondere junge Menschen zunehmend das Gefühl haben, dass die große Erzählung der sozialen Marktwirtschaft, nämlich die vom sozialen Aufstieg, vom Eigenheim, schlicht von einer Zukunft, in der man es aus eigener Kraft schaffen kann, nicht mehr so richtig funktioniert. Viele Fragen, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, genau das war, und so habe ich das zumindest wahrgenommen, genau das war der Grund, warum dieser Mann plötzlich als Rentenrebell quer durchs Land berühmt wurde. Pascal Reddich, er ist 31 Jahre alt, glaube ich, Rechtsanwalt, gehört zu denen aus der Union, die die Koalition und damit ihren eigenen Kanzler, muss man sich mal klar machen, fast zum vorzeitigen Ende gebracht hätten. Letzten Herbst, das Ende der Rente mit 63, hat er gefordert. Den Anstieg der Renten wollte er verlangsamen. Kurzum, das ganze System rund erneuern. Er selbst sagte noch im Spätherbst, und deshalb sollten in dieser Rentenkommission keine Politiker sitzen, sondern neutrale Wissenschaftler, um wirklich zu unabhängigen Ergebnissen zu kommen. Die Pointe ist, jetzt saßen da doch Politiker drin. Und die richtig schöne Pointe ist, er selber saß da auch. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, er hat seine Parteichefs von der anderen Seite getrieben. Philipp Türmer, der Chef der Jusos, der es prinzipiell gut findet, dass die gesetzliche Rente nicht zu einer Art Basisabsicherung verkommt, wie er sagt. Der aber weiterhin, so habe ich es verstanden, einen zentralen Gedanken dieser Reform hart kritisiert. Die Kopplung des Renteneintrittsalters an die allgemeine Lebenserwartung, sagt er, ist total ungerecht. Und sie geht zulasten derer, die gerade in ein Leben voller Arbeit starten. Gleichzeitig fordert er, wir brauchen massive Entlastungen. Die eher mathematisch motivierte Frage von meiner Seite lautet, mehr ausgeben und weniger einnehmen. Wie genau geht diese SPD-Logik? Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Hallo.
Schön, dass Sie alle da sind. Frau Münstermann, erste Frage vielleicht an Sie. Wenn Sie mal versuchen müssen, diesen einfachen Satz zu beenden, dieses heute vorgestellte Rentenkonzept ist Punkt, Punkt, Punkt.
Eine große Überraschung im politischen Berlin gewesen. Warum? Weil man es geschafft hat, weil Sie es geschafft haben.
Mag das, wenn die Gäste direkt die nächste Anschlussfrage stellen. Ja. Finde ich gut.
Ja. Ja. Aber es war so. Ja. Keiner hätte auf diese Kommission gewettet, weil sie innerhalb eines schwierigen politischen Umfelds entstanden ist. Einer Koalition, die sich ja im ersten Jahr ihres Bestehens eher selber zerlegt hat, als gemeinsam zu Entschlüssen zu kommen. Und irgendwie tagte immer diese Rentenkommission, auf die alle verwiesen. Aber mit Pascal Reddick und Annika Klose von der SPD, ehemalige Juso-Vorsitzende Berlin,
quasi genau, auf der anderen Seite. Ja.
Also eher der linke und der zumindest konservativ junge Parteiflügel der Union und auch ein Kollege der CSU saßen drin und Wissenschaftler. Und irgendwie hat man immer gesagt, naja, die sollen mal reden. Und auf einmal gibt es ein Konzept, das einstimmig beschlossen wurde, wo sich viele wiederfinden können. Und die Überraschung, was mich überrascht hat, war, dass der Kanzler Friedrich Merz und seine Arbeitsministerin Bärbel Baas, gleichzeitig SPD-Vorsitzende, die sich nicht immer so ganz grün sind in Koalitionsausschüssen.
Das ist schön formuliert.
Ja, also die politisch an ganz weit entfernten Flügeln der jeweiligen Parteien stehen, dass die zusammen eine Pressekonferenz nicht nur gestaltet haben, sondern sozusagen eine politische Einigkeit, zumindest Stand heute, verkünden konnten. Das war überraschend. Und ich berichte seit sehr langer Zeit schon über die Rente und habe noch nie ein Konzept erlebt, was tatsächlich die Idee hatte, das gesamte System mal neu anzugehen, also vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das ist wirklich der erste Aufschlag seit, ich glaube, vor 30 Jahren war das letzte Konzept, da war ich noch nicht dabei. Aber das hat auch überrascht, dass da viele schreien werden im politischen Berlin, in den Ländern. Das werden wir jetzt erleben, aber Der Aufschlag ist erstmal gelungen.
So, ist doch großartig, wenn da nicht Philipp Thürmer wäre. Herr Thürmer,
und andere.
Das heute vorgestellte Rentenkonzept ist ...
Ja, das hat Licht und Schatten, würde ich sagen. Mhm. Also ein paar Dinge davon finde ich gut. Ich finde es zum Beispiel richtig, dass Beamte einbezogen werden sollen, genauso wie Selbstständige. Wir brauchen eine allgemeine Rentenversicherung, aber andere Punkte...
Selbstständige, wichtig, ne? Neue Selbstständige, oder?
Also ja,
die genau. Jetzt schon, also, die Leute sollen das
Selbstständige verstehen. Können sich auch heute schon freiwillig versichern in der Rente.
Aber die neue, heute selbstständig sind, sollen da nicht rein.
Also ich glaube, die können trotzdem sich freiwillig entscheiden, da reinzukommen. So ist das bislang ja auch schon. Aber eben neue Selbstständige, die sollen verpflichtend reinkommen. Und das finde ich erstmal gut, weil ich finde, alle sollen rein in die Rente. Wir brauchen eine allgemeine Rentenversicherung. Aber andere Dinge finde ich auch nicht gut.
So, was finden Sie denn so richtig nicht gut?
Also ich finde nicht gut an diesem Vorschlag, dass er unter einem entscheidenden Konstruktionsfehler leidet. Und zwar, dass von dieser Rente vor allen Dingen so Leute profitieren würden wie ich. Leute, die...
Was haben Sie gegen sich?
Ich finde, und das kann ich gerne beschreiben, also ich habe 2 Studienabschlüsse gemacht, relativ spät, erst mit Ende 20 angefangen, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Und trotzdem müsste mein Kollege aus der Grundschule, der mit 19 angefangen hat, als Lagerist zu arbeiten, genauso lang, also bis zum gleichen Alter, in die Rente einzahlen, um ohne Abschläge rauszugehen. Mhm. Und das finde ich nicht gerecht, weil ich finde, wer länger einzahlt, wer länger arbeitet, der sollte auch früher rausgehen können, weil da kommt noch ein entscheidender Faktor dazu. Statistisch gesehen, das ist ein ziemlicher Skandal in Deutschland, aber es ist nun mal so, leben auch noch Menschen, die hartkörperlich arbeiten, 8 Jahre kürzer. Das heißt, das Motto dieser Rentenreform ist, wer kürzer lebt, muss länger arbeiten. Und das finde ich unfair, weil ich finde, so Leute wie ich, die in akademischen Berufen arbeiten, die sollten länger arbeiten.
Schon ganz kurz, Ihre beiden Studienabschlüsse, in was haben Sie die?
In Volkswirtschaft und in Jura.
So, die haben Sie doch nicht einfach so bekommen. Sie haben doch was gemacht.
Ja, ja, klar.
Aber Sie haben doch gearbeitet. Ein Studium seriös durchzuziehen ist doch harte Arbeit, oder? Oder
habe ich da irgendwas falsch verstanden? Das ist richtig, aber es ist ja doch ein Unterschied.
Haben Sie nebenbei gearbeitet?
Teilweise, ja.
Also, weil Sie es mussten.
Ja, in Semesterferien habe ich gearbeitet.
Ja, dann sage ich doch, da sitzt jetzt ein sehr...
Aber das ist ja was anderes als Leute, die richtig hart ranknüppeln. Also es hat ja einen Grund, warum Akademiker, warum Menschen, die in entspannteren Jobs leben, deutlich länger leben als Leute, die in der Pflege, auf dem Bau oder in der Logistik arbeiten.
Sie bezahlen ja dann später auch mehr ein. Sie werden ja wahrscheinlich mehr verdienen.
Genau, aber das wird ja dadurch berücksichtigt, dass ich dann auch eine höhere Rente ohnehin bekomme.
Herr Reddich, wie konnte das passieren, dass Sie jetzt Herrn Thürmer so derart verschont haben? 6 Monate sitzen Sie zusammen und dann sowas.
Dann
kommt Philipp Thürmer. Haben Sie Philipp Thürmer enttäuscht?
Das, was Philipp Thürmer gerade beschrieben hat, ist der Grund, warum ich eigentlich der Meinung war, dass Politiker nicht in die Kommission sollten. Sondern dass wir uns anschauen, was tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen. Und ich glaube, im Grundgefühl würden wahrscheinlich ganz viele ihm recht geben. Diejenigen, die hart gearbeitet haben, körperlich belastet sind, dem muss man doch die Möglichkeit geben, dass sie irgendwie früher in Rente gehen können. Und genau das war das Konzept mit der Rente mit 63. Wir haben uns dann angeschaut, was hatte das eigentlich für Auswirkungen. Von der Rente mit 63 haben leider gerade nicht diejenigen profitiert, sondern es haben vor allem profitiert Menschen in sehr gut bezahlten Berufen, die überdurchschnittlich verdient haben, vor allem Männer, also Frauen massiv benachteiligt. Und wenn wir das jetzt fortsetzen würden mit einer Rente nach Beitragsjahren, hätte das zur Folge, dass wir diese Ungleichheiten super verfestigen würden. Weil es gerade in den hartkörperlich arbeitenden Berufen ja so ist, dass die meisten und vor allem auch im Niedriglohnsektor, dass ganz viele überhaupt nicht diese ununterbrochenen Erwerbsbiografien haben. Da ist es nicht so, dass die Menschen 45 Jahre in die Rente einzahlen, sondern die haben unterbrochene Erwerbsbiografien, sind teilweise mal eine Zeit lang arbeitslos oder machen was anderes, zahlen nicht in die Rentenversicherung ein. Und deswegen haben wir gesagt, es ist keine sozial gerechte Lösung, eine Rente nach Beitragsjahren zu machen. Das würde zu massiven sozialen Ungleichheiten in der Bevölkerung führen.
Da gebe ich dir sogar recht. Also die Rente mit 63, die hat nicht funktioniert. Das war.
Dann sollten wir sie auch nicht.
Das ist nicht wahr.
Aber die Idee,
funktioniert. Ja, aber so gut, dass wir es uns nicht mehr leisten können.
Genau, aber die Idee, die dahinter stand, das war die ich davor beschrieben habe, die hat tatsächlich nicht geklappt. So, weil nicht diejenigen, also die Rente mit 63 wurde immer mit dem Maurer begründet und dann hat aber ganz häufig eher der gut bezahlte Sachbearbeiter davon profitiert.
Aber Sie saßen hier jahrelang und Ihre KollegInnen aus der SPD, muss ich aus gegebenem Anlass ja richtig formulieren, und kamen mir Sendung für Sendung mit dem Dachdecker. Sendung für Sendung.
Ich glaube,
so lange, bis ich das Wort Dachdecker irgendwann nicht mehr hören konnte. Wie viele Dachdecker gibt es in Deutschland?
Das weiß ich nicht, Herr Lanz. Also ich komme ja aber auch gar nicht mit dem Dachdecker, ehrlich gesagt.
So, Sie kamen auch schon mit dem Dachdecker.
Ich sage, dass diejenigen, die hart arbeiten, und das muss nicht der Dachdecker sein, das kann genauso die Pflegekraft sein, das kann der Logistiker, der auf dem Bau sein, pipapo, dass die meiner Ansicht nach besser gestellt werden müssen. Also ich finde, das ist doch eigentlich selbsterklärend, dass es ein bisschen unfair ist, wenn diejenigen, die früher sterben, die deswegen weniger von der Rente haben, die genauso lange arbeiten müssen wie Akademiker, die auch noch höher bezahlt sind. Also das ist doch erstmal ein einleuchtender Zusammenhang.
Das hat ja sogar Pascal. Sie dürfen sofort. Ganz kurz nochmal. Dachdecker. Ich habe mir das extra nochmal angesehen. Es gibt ungefähr 62.000, 63.000 Dachdecker in diesem Land.
Okay.
Ja. Wie viele Leute gibt es, die im Büro arbeiten? Was haben Sie eine Idee?
Deutlich mehr.
Wie viel? Also,
Herr Lanz, Sie wissen, normalerweise komme ich immer mit vielen Zahlen bewaffnet hier hin. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, so 25 Millionen.
Gar nicht so schlecht. Zwischen 18 und 20 Millionen.
Ja.
Überlegen Sie mal das Verhältnis.
Ja, genau.
Und ein großer Teil davon nimmt die Rente mit 63 in Anspruch, die wir uns jetzt nicht mehr leisten können.
Herr Lanz, ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich nicht sage, dass wir an der Rente mit 63 festhalten hätten müssen. Es war mir ziemlich klar, dass die fallen würde. Das finde ich aber auch in Ordnung. Aber ich finde, ein besseres Konzept wäre gewesen, wenn berücksichtigt worden wäre, wie lange jemand einzahlt und berücksichtigt wird, wie gesund, wie fit er ist. Weil die Menschen sollen ja was von der Rente auch noch haben. Also die sollen ja nicht arbeiten, bis sie nicht mehr können. Und ich habe die Befürchtung, dass gerade für die junge Generation, also für meine Generation, für die das Renteneintrittsalter jetzt ansteigt, dass bei denen in körperlich anstrengenden Jobs, die sehr belastend sind.
Sie haben doch gerade selber die Proportionen aufgemacht. Niemand hier in der Runde und ich am allerwenigsten gönnen einem Dachdecker nicht, die gehen deutlich früher in Rente. Außerdem, wann gehen die im Schnitt in Rente mit?
Also ich glaube, ich habe mal Zahlen gesehen, dass 10% der Dachdecker überhaupt noch nach 60 Jahren
überhaupt arbeiten. Exakt. Und warum? Weil es viel zu anstrengend ist.
Deswegen muss man doch sagen, genau für Ihre Generation.
Zu Recht in die verdiente Rente.
Aber Herr Thürmer, für Ihre Generation, ich finde das erstaunlich, das habe ich auch schon gelesen in Interviewaussagen, genau für Ihre Generation ist doch ein guter Tag heute. Denn die Idee, dass man, wenn man jung ist, irgendwie auf dieses staatliche System noch wird sich verlassen können, kann nur dann passieren, wenn das bezahlbar bleibt, über die Generationen hinweg, über die nächsten Jahre hinweg. Und das ist ja das, was versucht wird, was jetzt die Koalition zusammen hinbekommen möchte. Und die Rente mit 63 ist entstanden aus einer großen Koalition, auch schwarz-rot, in einer Zeit, wo die Kassen sprudelten. Dann hat man sich das überlegt, das war ein Wahlgeschenk für die, die einen wählen sollten. Das hat auch wunderbar hingehauen. Und es hat tatsächlich von Anfang an nie geklappt, dass die, auf die Sie, Ihre Partei, zu Recht ja abzielen, nämlich auf die, die hart buckeln, wie es immer heißt, also die hart arbeiten, die vielleicht hart körperlich arbeiten, die haben das nicht in Anspruch genommen. Die haben unterbrochene Biografien, Frauen sind nicht dauernd dabei, einzuzahlen in die Rentenkasse. So. Und jetzt hat man sich ja auf ein System verständigt. Und das finde ich interessant an dieser Rente, die man heute vorgestellt hat. Und vielleicht hat auch Frau Klose von der SPD gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Denn es gibt ja nach wie vor, soll es eine Überprüfung geben, eine individuelle Gesundheitsprüfung. Da wird jetzt berücksichtigt, wer wie gearbeitet hat. Und der darf dann abschlagsfrei früher in Rente gehen.
Genau. Die Idee ist auch okay.
Hervorragend. Genau. Ja. Weil das berücksichtigt dann, ich arbeite körperlich hart, ich kann vielleicht nicht mehr, ich bin Krankenschwester in der Pflege, wie auch immer. Aber die jetzt gehen, die man so trifft im Alltag, wenn man mal nicht im Büro sitzt, dann denkt man sich dafür, wäre toll, wenn die alle noch arbeiten würden und auch einzahlen würden, dass eben genau ihre Generation davon noch was hat.
Frau Münzermann, das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, diejenigen, die in weniger körperlich anstrengenden Jobs arbeiten, ich finde es völlig richtig und auch in Ordnung, dass die länger arbeiten. Keine Frage. Und ich finde es übrigens auch richtig, dass die erste Säule der Rente gesichert wird. So, das ist ganz entscheidend gewesen. Da haben wir auch ganz andere Töne
Rente,
gehört.
Die genau, erste Säule, die staatliche das klingt Rente, immer so, aber die staatliche
absolut richtig,
Rente gesichert
danke.
Wird. Ja.
Nur, was ich schon sagen will, die Leute sollten nicht so lange arbeiten müssen, bis es gesundheitlich gar nicht mehr geht, also bis sie krank sind, sondern ein gerechtes System muss so laufen.
Herr Thürmer, warum tun Sie ständig so, als wäre das die Idee? Das verstehe ich nicht.
Ja, also das ist nicht die Idee. Herr Lanz, ich will auf einen wichtigen Zusammenhang hinweisen, auf einen wichtigen Punkt.
Ja.
Die allgemeine Lebenserwartung ist ein statistischer Durchschnittswert.
So. Ja,
aber die Lebenserwartung steigt nicht für alle gleich. Die Lebenserwartung ist eine Verteilungsfrage. Weil die Lebenserwartung steigt nur für eine bestimmte Kohorte. Die Lebenserwartung steigt stark an für Leute mit guter Qualifikation, gut bezahlten Job. So ein bisschen für die Runde. Wir können uns freuen, unsere Lebenserwartung steigt. Die Lebenserwartung von Menschen, die hart arbeiten, die häufig stärker belastet sind, die stagniert. Bei Männern ist der Unterschied 8 Jahre. Und wir können uns doch wohl darauf einigen, dass so etwas berücksichtigt werden muss.
Wie viel Prozent betrifft das, Herr Thürmer? Das, was Sie jetzt gerade hier so wortreich beklagen, wie viel Prozent betrifft das, von denen, die in Rente gehen?
Das dürften dann um die 20% sein.
20%?
Ja, grob über, also das hängt immer ein bisschen davon ab.
Und wenn
ab.
Die früher in Rente gehen, Herr Reddig hat gerade die richtige Zahl zitiert, nur 10% der Dachdecker, glaube ich, so ungefähr kommt das hin, arbeiten überhaupt jenseits von 60. Da kann man doch nicht sagen, das ist ein zutiefst ungerechtes System.
Das sage ich nicht, Herr Lanz. Aber also ich muss ja wirklich sagen, ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass eine einfache These, nämlich die These, dass ein Rentensystem darauf achten sollte, wie gesund jemand ist, wie lange jemand lebt. Nee, das tut es nicht. Nach diesem System tut es das nicht.
Das Problem ist ja nicht die These, sondern das Problem.
Herr Reddig, tut es das oder tut es das nicht?
Das Problem ist ja nicht die These, sondern das Problem ist die Schlussfolgerung, die du daraus ziehst. Die Schlussfolgerung wäre dann ja, dass man sagen müsste, dass man eine Rente nach Beitragsjahren zum Beispiel macht. Also es soll an den Beitragsjahren gekoppelt werden.
Ja, darauf läuft das ja dann hinaus.
Darauf läuft es hinaus und das wäre die Ausweitung der Rente mit 63. Also du sagst auf der einen Seite, die Rente mit 63 hat irgendwie nicht die Menschen erreicht, die wir eigentlich erreichen wollen und deswegen sollten wir sie auf alle ausweiten.
Das hängt stark von der
Ausgestaltung. Und das führt am Ende dazu, dass wir die gleichen Fehler, die wir in den 10er-Jahren gemacht haben, in den Nullerjahren, die jetzt dazu geführt haben, dass wir eine große Rentenreform überhaupt erst brauchen, dass wir die wiederholen würden. Deswegen haben wir uns das in der Kommission angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, wir brauchen zielgenaue Lösungen für die Menschen, die das wirklich betrifft. Nicht für alle mit der Gießkanne, sondern eine klare Regelung für alle und vor allem zielgenau darauf achten, dass diejenigen, die wirklich nicht mehr können, dass die auch geschützt werden.
Ja, und das sehe ich genauso.
Herr Thürmer, eine Frage. Von allen, die neu in Rente gehen, ne? Wie viel Prozent davon nehmen die Möglichkeit einer Rente mit 63 in Anspruch? Wie viele?
Naja, zukünftig gar niemand mehr.
Nee, aber
zukünftig
Moment.
Gar niemand mehr,
aktueller
weil die Rente
Status.
Mit 63 nach diesem System abgeschafft wird.
Wie viele ungefähr, was schätzen Sie?
Also Herr Lanz, ich habe das Gefühl, ich bin heute ein bisschen hier bei einem Schätzquiz gelandet.
Ja, durchaus. Also wenn Sie es nicht wissen, ist es Schätzen, ist richtig.
Ja, ich meine, es sind um die...
Aber wenn man so hier argumentiert...
Ja.
Muss man doch die Basiszahlen irgendwie drauf haben? Muss man doch verstehen, für wen man gerade argumentiert und wofür? Würde doch helfen.
Herr Lanz, ich sage, dass wir ein Rentensystem brauchen und scheinbar ecke ich damit
okay,
hier
mal,
in dieser Runde
die
aus drei
Juristen nicht
und einem Fernsehmoderator
nicht
sehr an, dass Leute, die hart arbeiten, berücksichtigt werden müssen und nicht so lange arbeiten müssten, bis sie nicht mehr können und deswegen de facto mit Rentenkürzung
von
in die Rente
allen,
gehen können.
Nochmal, von allen, die neu in Rente gehen, nehmen wie viel Prozent ungefähr die Rente mit 63 in Anspruch?
Herr Lanz, da müssen Sie mir aushelfen.
Bitte?
Weil ich aber auch nicht hier die Rente mit 63
Zahl.
Verteidige.
Ist doch eine zentrale
Ich verteidige
Zahl.
Hier nicht die Rente mit 63.
Doch, das schwingt doch da
ich
alles
Ich verteidige
mit.
Nicht
doch
die
genau
Rente
die
mit 63. Ich sage,
Reddig,
wir brauchen ein System.
Ungefähr so 30%.
Exakt. Es sind ungefähr 30%. In absoluten Zahlen 270.000 gehen Jahr für Jahr vorzeitig in den Ruhestand. In Zahlen bedeutet das pro Rentenjahrgang ungefähr 10 Milliarden. Und dazu kommt der Effekt, dem Arbeitsmarkt würden weiterhin ungefähr 120.000 Vollzeitkräfte zur Verfügung stehen. Ich sag mal so,
deswegen war das kein
10 Milliarden
Projekt,
pro Rente,
so
wir hätten einige Probleme
genau.
weniger, wenn wir das nicht hätten.
Aber das ist ja schon auch ein bisschen, Herr Thürmer, also auch Olaf Scholz, der Kanzler hat, wenn man ihn ehemalige Kanzler auf die Rente mit 63 angesprochen hat, ist der so hochgegangen und hat gesagt, das auf gar keinen Fall. Wenn man mit ihm mal so gesprochen hat, hat er gesagt, naja, ist schon ein Problem für das ganze System. Und genau
Versteh
das tun sie ja jetzt auch. Und die Idee, dass man da sagt, die SPD bewegt sich an dieser Stelle, also gibt sozusagen etwas auf, woran man jahrelang geglaubt hat, wo man aber auch nicht nur von, sagen wir mal, arbeitgebernahen Instituten vorgerechnet bekommen hat, und zwar schon ziemlich lange, dass dieses System so nicht aufgeht. Dass man jetzt sagt, das ändern wir. Dafür versuchen wir aber durch Kapitaldeckung, also ein neues Rentensystem, die staatliche Rente für alle besser zu gestalten. Das finde ich jetzt, also abgesehen von den Wahlkämpfenden im Osten, die tatsächlich
da... Gutes Stichwort übrigens.
Genau, die sich da empören, das halte ich für so ein bisschen...
Gut, aber ich finde es auch so in Ordnung, dass man seine Meinung dazu sagt.
Völlig,
ehrlicherweise.
Aber die Idee wäre ja jetzt, Und ich glaube, es würde diese Koalition auch retten, nicht nur über den Sommer, sondern vielleicht in dieser Legislatur, dass man Rente und andere Reformen gemeinsam angeht. Und das positive Signal ist ja, ich hätte niemals gedacht, dass Frau Klose und Herr Reddick zu einem Punkt kommen, an dem Frau Baas und Herr Merz, den sie ja fast um seine Kanzlerschaft gebracht haben an Weihnachten, sozusagen das beklatschen, was sie sich mit anderen Wissenschaftlern ausgedacht haben. Also das heißt ja, die positive Nachricht wäre, die man ja auch vertreten könnte als SPD, geschlossen. Wir können aus der politischen Mitte, haben wir die Kraft, zumindest so Denkanstöße zu geben, was die Politik jetzt draus macht. Bin gespannt, wenn wir vielleicht in 3 Monaten drüber sprechen, was draus wurde. Aber die Idee wäre erstmal klug.
Geschlossen und SPD ist offenbar...
Schwierig.
Gut, dass Sie es sagen, muss ich es nicht tun. Wir schauen mal kurz rein. Manuela Schwesig hat sich heute so angelassen.
Wir brauchen eine Rentenreform, die Rente auch für die zukünftigen Generationen sichert. Die muss aber auch gerecht sein. Und deshalb möchte ich dem Bundeskanzler widersprechen. Die Vorschläge aus der Kommission können nicht 1:1 so umgesetzt werden. Jetzt muss erstmal mit den Ländern, den Sozialpartnern und auch mit den Menschen, die es betrifft, über diese Vorschläge beraten werden. Es gibt eben auch schwierige Vorschläge und dazu gehört, dass Menschen so lange arbeiten sollen, bis sie krank werden oder eben entsprechend der Lebenserwartung. Und das geht für viele nicht.
Herr Reddick, jetzt kurze Frage. An welcher Stelle genau in diesem Konzept steht drin, dass Menschen so lange arbeiten sollen, bis sie krank werden?
Selbstverständlich an keiner Stelle. Und sie widerspricht damit ja nicht nur dem Bundeskanzler, sondern auch ihrer eigenen Arbeitsministerin und Parteivorsitzenden Bärbel Baas, die heute in der Pressekonferenz gesagt hat, dass es gerade keine Rosinenpickerei geben soll. Und ich glaube, das, was wir gerade sehen, auch bei Manuela Schwesig, zum Teil auch bei Philipp Türmer, ist ein Grundproblem, warum wir in den letzten Jahren nicht zu großen Reformen gekommen sind. Wir haben immer wieder einen Vorschlag gehabt, der auf dem Tisch lag. Und dann haben wir von allen Seiten uns in die ideologischen Schützengräben begeben und haben es zerredet. Dann sind wir beim kleinsten gemeinsamen Nenner rausgekommen und haben den Menschen das dann als großen Erfolg verkauft, haben auf große Herausforderungen versucht, kleine Antworten zu geben. Und das nervt die Leute. Und ich glaube, es gibt in der Bevölkerung einfach eine extrem große Erwartung, dass wir jetzt auch wirklich was Großes auf den Tisch legen, dass wir eine richtige Reform machen, die dazu vor allem auch mal wieder führt, dass nicht Beitragssätze hochgehen, Bundeszuschuss steigt und Niveau sinkt, sondern dass perspektivisch auch mal wieder das Niveau steigt, dass das Gesamtversorgungsniveau steigt, dass es besser wird. Das kann man zum Beispiel schaffen mit der Kapitalrente. Dafür haben wir einen Vorschlag gemacht und ich glaube, dass es insgesamt eine extrem gute Botschaft ist, die aus der Kommission kommt. Und das, was Manuela Schwesig gesagt hat, alle sollen so lange arbeiten, bis sie krank sind, stimmt ja nicht. Es gibt weiterhin das Renteneintrittsalter. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, auch vorzeitig in Rente zu gehen, entsprechend mit Abschlägen. Das bleibt alles wie bislang. Und für diejenigen, die nicht mehr können, gibt es zielgenaue Lösungen, damit die auch entsprechend abgesichert sind.
Manuela Schwesig hat ja ein Problem, wenn man das so sehen will. Und Sven Schulze, der CDU-Ministerpräsident in Sachsen, hat halt auch. Im Osten ist die staatliche Rente oft das Einzige, worauf sich Menschen verlassen können im Alter. Deswegen war ja auch Friedrich Merz so falsch damit zu sagen, ach, das ist nur die Grundsicherung. Die staatliche Rente ist
so
in diesem Land
eine Basisversorgung,
genau. Ist in diesem Land und gerade im Osten das, worauf die Leute setzen im Alter. Jetzt haben die beiden Ministerpräsidenten schwierige Wahlkämpfe im Sommer zu bestehen und vor diesem
Schulze und Schwesig in Sachsen-Anhalt
und Mecklenburg-Vorpommern,
genau.
Mecklenburg-Vorpommern
CDU,
wird gewählt, genau. Frau Schwesig kämpft um die Macht für die SPD. Herr Schulze will eine AfD absolute Mehrheit abwenden, nicht nur er, die SPD auch. Und Wahlkämpfe um die Rente sind immer emotional aufgeladen.
Was ich auch verstehe.
Total, deswegen kann man Frau Schwesig auch verstehen. Es ist nur, wenn man so an so einem Tag dann so mit der Totalkeule kommt und sagt, die Leute müssen arbeiten, bis sie krank werden, dann muss ich auch sagen, würde ich etwas abschichten. Man könnte ja auch sagen, ich spreche mal mit denen in Berlin und schaue mir das an. Wir erleben zurzeit sowieso ein gewisses Aufeinanderlaufen von Ländern und Bund, und zwar über Parteigrenzen hinweg. Das hat mit den Landtagswahlen im Osten zu tun. Aber ob das klug ist, ob das politisch wirklich klug ist, jetzt in die Fundamentalopposition sozusagen zu gehen, innerhalb der Staatskanzleien, bezweifle ich.
Das ist auch keine Fundamentalopposition.
Na doch.
Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich kenne niemanden in der SPD, der beispielsweise sagt, Beamte sollen nicht in die Rente. Das sagen wir schon immer. Das steht in diesem Konzept, das ist richtig. Wir stimmen auch alle, auch dir zu, dass wir sagen, das Rentenniveau, dass da jetzt mal wieder drüber gesprochen wird, dass das steigen muss, absolut richtig. Aber es stimmt nicht, dass man jetzt Manuela Schwesig unterstellt, dass sie das nur aus Wahlkampfzwecken macht. Alexander Schweizer hat sich genauso geäußert, Olaf Lies auch. Es ist also nicht nur auch eine Ost-West-Frage.
Entschuldigung, Sie stehen bei 12% in den Umfragen, also Sie haben ein Motiv.
Ja, also wir haben ein Motiv, dass dieser Bericht am Ende möglichst gut umgesetzt wird. So, dass die Leute auch was davon haben, für die die SPD Politik macht. Und das sind nun mal vor allen Dingen auch Arbeiterinnen und Arbeiter, die häufig stärker belastet sind. Und dass wir sagen, dass eine Rente so ausgestaltet sein muss, dass die de facto keine Rentenkürzungen haben, das ist absolut unser Kernauftrag. Und das heißt auch nicht, dass
Rentenkürzungen geben. Wer sagt das? Genau, wer sagt das? Wieso nehmen Sie jetzt schon wieder das Wort Rentenkürzungen in den Mund?
Naja, also wenn man nicht bis zum Renteneintrittsalter arbeiten kann und davor also in Rente gehen muss, weil man nicht mehr kann, naja, dann wird es zu einer Rentenkürzung, weil man dann Abschläge.
Dann greift die neue Regelung, dass man entsprechend auch abschlagsfrei in Rente gehen kann. Es hätte geholfen, wenn du dir den Bericht auch vorher angeschaut hättest.
Ich habe mir diesen Bericht angeschaut.
Ich habe genau für diese Menschen
Regelungen gibt. Ich habe mir diesen Bericht angeschaut, genauso wie Manuela. Aber unser Punkt ist ja, dass wir sagen, man sollte nicht arbeiten müssen, bis man gesundheitlich nicht mehr kann. Sondern man soll ja auch ein bisschen was von seiner Rente noch genießen können. So. Und also es ist wirklich, ich muss auch manchmal sagen, ich finde bei dieser Rentendebatte beobachte ich möchte das mal so sagen, eine gewisse Abgehobenheit. Im politischen Berlin und auch in teilweise des öffentlichen Diskurs.
Ist Bärbel Bas dann abgehoben, Herr Thürmer?
Nein, Bärbel Bas ist nicht abgehoben.
Okay, wollen wir mal hören, wie sie das heute kommentiert hat?
Wenn ich den Satz noch zu kurz zu Ende führen kann.
Ja, dürfen Sie.
Ich finde, wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen, dass manche Leute einfach deutlich kürzer leben, deutlich gesundheitlich mehr belastet sind durch ihren Job und dass wir ein System brauchen, das die auch berücksichtigt. So.
Okay, trotzdem jetzt Bärbel Bas.
Na klar.
Interessant, schauen Sie mal.
Es ist so, es gibt jetzt kein Rosinenpicken, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk, wie ich bereits gesagt habe. Und ich betrachte das auch so, weil alles ineinander greift und man jetzt nicht das ein oder andere weglassen kann, sondern es ist schon so, dass man sich jetzt den Mut aufbringen muss, ob man es in der Gesamtheit auch umsetzen will oder ob man es nicht will. Und das ist jetzt unsere Verantwortung. Ich will hier deutlich sagen, ich möchte dieses Paket umsetzen. Wir müssen dafür noch sicherlich auch in unseren eigenen Reihen die Fraktionen mitnehmen. Das ist wichtig, weil am Ende muss es im Deutschen Bundestag beschlossen werden. Und ich weiß, weil ich schaue mir die drei Abgeordnetenkollegen hier gerade an, die sind sehr selbstbewusst und sie wollen auch nicht, dass wir ihnen einfach nur was auf den Tisch legen, sondern das letzte Wort hat das Parlament.
Ich glaube, sie meint auch Sie. Sie sitzen zwar nicht im Bundestag, ne?
Ja.
Also Sie müssen darüber nicht mit abstimmen. Würden Sie denn darüber mit abstimmen?
Ich finde es mit dem Gesamtkunstwerk ein bisschen übertrieben. Also ich habe Respekt vor eurer Arbeit, aber du bist Pascal Redding und nicht Pablo Picasso. Und wenn Bärbel Bas sagt, es gibt Fraktionen, die jetzt auch darüber beraten müssen, dann verstehe ich darunter, dass sie auch darüber beraten müssen, wie das, was in diesem Bericht drin steht, möglichst gut umgesetzt wird. Denn das ist ja kein fertiger Gesetzentwurf.
Jetzt geht's los, pass auf.
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, habe ich heute großen Respekt vor Bärbel Bas, die ja eine gewisse Häutung erlebt hat.
Ja, ist interessant.
Und die,
ganz als, anderer Sound. Ne?
Naja, und warum aber? Die stecken ja alle Minister und Ministerinnen stecken gerade in Etatberatungen. So. Und der Etat 27, der gerade beraten wird, bald im Kabinett sein soll, sieht aus ihrem Haus, also Bärbel Bas verantwortet den Sozialetat. Und wenn ich es richtig sehe, ist der so veranschlagt, dass jeder vierte Steuereuro in diese Rentengeschichte wandern soll, 2027. Das ist der Plan.
Ja.
Das heißt, Bärbel Bas weiß genau, weil sie jetzt die Zahlen hat, sie verantwortet das politisch. Das wird so nicht funktionieren. Es muss ein System geben, das irgendwie die Kosten ja gar nicht runterbringt, sondern zumindest so hält, dass sie nicht noch weiter ansteigen. Mhm. Und das ist das, was sie da sagt. Und sie war so erleichtert politisch, dass es ein einstimmiges Votum dieser Kommission gab, weil sie vorher festgelegt hat, sie hat gesagt, wenn das einstimmig erfolgt, wissend, dass mit Annika Klose nun wirklich nicht der Seeheimer Flügel, also der konservative Flügel der SPD in dieser Rentenkommission war, sondern der linke Flügel, Annika Klose hat zum Beispiel die Bürgergeldreform von Bärbel Baas zuvor in Grund und Boden geredet. Also ist jetzt nicht jemand, der sagt per se, super, wir machen einen Haken dran. Und sie war, Bärbel Baas war so froh, dass das sozusagen passiert ist, dass sie das jetzt mitgenommen hat und heute wirklich versucht hat, auch dieses Momentum zu nutzen. Und ich finde, das hat sie ziemlich klug gemacht.
Herr Rettig, Sie wollten gerade...
Es gab ja einen Grund, warum die Kommission eingesetzt wurde, weil es in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich nie gelungen ist, wirklich große Rentenreformen in Deutschland zu machen. Die Menschen hatten immer das Gefühl, es wird so am Klein-Klein herumgeschraubt und irgendwie wollen wir die Wahrheit gar nicht so wirklich sehen in dem demografischen Wandel und wollen vor allem nicht die richtigen Antworten darauf geben. Und dann hat man gesagt, man setzt eine Kommission ein, die überwiegend aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht, die sich mal anschauen, was machen eigentlich andere Länder besser als wir. Eine der meisten Zuschriften, die ich zum Thema Rente bekomme, ist in der Regel, dass die Menschen mir schreiben, wieso haben eigentlich andere Länder viel höhere Niveaus als wir? Warum geben wir ungefähr im Durchschnitt Mittel für die Rente aus, aber die Menschen bekommen deutlich weniger raus. Und dann haben wir uns angeguckt, was passiert eigentlich in skandinavischen Ländern, die so viel besser sind und haben uns daran orientiert. Deswegen schlagen wir zum Beispiel auch vor, dass es so eine Art Schwedenrente geben soll, also dass wir in der ersten Säule Kapitaldeckung betreiben wollen. Wenn wir das umsetzen, und ich finde, das kann man auch was Gemeinsames sein zwischen Union und SPD, hinter dem, dass man sich versammeln kann. Wenn wir das umsetzen, dann ist es das größte Sozialprojekt, das wir in Deutschland machen würden, weil wir künftig auch diejenigen, die bislang nicht von den Kapitalmärkten profitieren, Menschen mit kleinen Einkommen, dass diejenigen künftig auch profitieren würden. Und deswegen ist da eine Chance, dass das Gesamtversorgungsniveau für die Menschen steigt, dass die Altersvorsorge wieder besser wird, dass es generationengerecht wird. Und wenn wir jetzt anfangen, alles zu zerreden, dann landen wir genau da, wie in den letzten Jahren immer. Dann wird es keine Reform geben und jedenfalls keine, die das Land besser macht.
Also ich möchte auch nicht alles zerreden. Ich finde es richtig, dass das Rentenniveau steigen soll. Völlige Zustimmung. Aber trotzdem nehme ich mir heraus, zu kritisieren, wo ich der Meinung bin, dass man es besser machen kann in der Umsetzung.
Ja, Kapital sozusagen gestützt. Also heißt nichts anderes als, du investierst einen Teil des Geldes dann als Staat wirklich an der Börse. Muss man dazu sagen, ne, schwedische Erfahrung, ich glaube, die haben eine Rendite, eine jährliche von bis zu 10%.
11% jährliche Rendite. Und wir haben uns das auch in der Kommission einmal angeschaut und auch durchgerechnet.
Das ist natürlich enorm viel Geld, ne?
Nicht, also klar, nicht nur für Durchschnitt. Also Durchschnitt würde zum Beispiel bedeuten, im Moment ist es ja so, dass 18,6% Beitragssatz in die Rente fließen. Ein Durchschnittseckrentner bekommt 1.800, 1.900 Euro dann raus. Wenn wir diese 2% nehmen und wir gehen mal davon aus, Philipp Thürmer startet jetzt bald und fängt dann an einzuzahlen, arbeitet dann 45 Jahre.
Thürmer, Sie spekulieren an der Börse?
Und, ich gedacht, nein, wenn er in die Rente einzahlt und dann 45 Jahre entsprechend einzahlt, dann wäre, wenn man das auf die heutige Kaufkraft rechnet, hätte man allein durch diese 2% eine zusätzliche Rendite bei ganz konservativer Annahme, die wir in der Kommission gemacht haben, von über 700 Euro. Und das zeigt, was damit möglich ist. Und es zeigt auch, warum das Versorgungsniveau in den skandinavischen Ländern deutlich höher ist. Und selbst bei Krisenszenarien, wenn wir im Jahr des Renteneintritts eine Finanzkrise wie 2008 erleben würden, auch das haben wir uns angeschaut, dann würden die Deutschen trotzdem immer noch davon profitieren.
Weil die Durchschnittsrendite, der Cost-Average-Effekt entsprechend ist. Das heißt, die interessante, wirklich interessante Nachricht heute, Frau Münstermann, vielleicht korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, ist im Grunde, das Rentenniveau wird perspektivisch, können wir gleich mal darüber reden, wie lange das dauert, deutlich steigen.
Das ist die Hoffnungsannahme, die aber rechnerisch erstmal begründet ist. Sozusagen.
Genau. Und ich habe eine Zahl gelesen, da ist mir ein bisschen was aus dem Gesicht gefallen, weil es ist die Zahl, die AfD immer in die Runde wirft.
70%.
70%. Mhm. Sie sagen, das ist machbar. Das wäre ja eine gute Nachricht für alle, die irgendwann mal in die Rente gehen, dass sie tatsächlich nicht mit 48% zufrieden sein müssen, sondern mit 70%.
Heißt ab aber wann, auch, dass es vorher teurer wird, weil man mehr Beitrag einzahlen muss.
Genau, ganz kurz, wie wir das
machen,
ab wann wäre das so?
Also wir haben beschrieben, dass wir weg wollen von diesen ganzen Haltelinien-Debatten zum Rentenniveau, die wir im letzten Jahr geführt haben. Und das Rentenniveau interessiert auch die allermeisten Menschen relativ wenig, weil es eine statistische Größe ist. Und deswegen, den meisten geht es ja darum, was habe ich eigentlich im Vergleich zu meinem letzten verfügbaren Einkommen künftig noch in der Rente zur Verfügung? Und da sagen wir, dass 70% eine Zielgröße ist, die jedenfalls im europäischen Vergleich realistisch ist, die man auch erreichen kann. Die erreichen heute ehrlich gesagt auch schon manche.
Genau, wer erreicht das denn, die 70%?
Im Moment erreichen es diejenigen, die in der gesetzlichen Rente sind, die eine betriebliche Altersvorsorge haben und eine und private.
Diejenigen erreichen die drei Säulen sind es, ja?
Genau,
also gesetzliche Rente, Betriebsrente und dann nochmal Kapitalmarkt.
Und wir wollen aber, dass es künftig nicht nur für die gilt, die es können, die selbst vorsorgen können und deswegen das jetzt gerade schon haben, sondern dass für viel mehr Menschen auch möglich ist. Und deswegen haben wir das als Zielgröße beschrieben. Das wird natürlich Zeit brauchen. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen.
Ungefähr. Beschreiben Sie mal einen Korridor.
Wahrscheinlich reden wir eher über Ende der 40er Jahre, bis es für einen großen Teil auch realistisch ist.
Das ist ja sein kann.
Relativ bald. Man muss ja auch sagen, die Beamten mit ihren Pensionen haben ja ungefähr dieses Niveau, was sie erreichen. Die sind nämlich bei 71,75 oder so. Also das, was Sie sagen, dieses Gerechtigkeitsdefizit zwischen gesetzlicher Rentenversicherung und Beamten, die Pensionen bekommen, wäre ja damit sozusagen ausgeglichener. Und die Idee, dass man dann allmählich anfängt, die Beamten auch in eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen, würde man sich annähern. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe für die nächste Generation von Politikern. Aber es wäre so sinnvoll. Also am Ende soll ja eine erwerbstätigen Versicherung stehen. Das heißt, alle, die arbeiten, zahlen in ein System und alle haben davon etwas.
Genau.
Und das ist gerecht. Das finde ich.
Da sind wir uns auch alle einig. Also das haben wir auch immer gefordert, dass gerade Beamte und Politiker reinkommen.
Gut, die Abgeordneten sollen ja jetzt schon rein ab der nächsten Legislatur und das ist dann so ein Nice-to-have-Faktor.
Lass uns einmal nur, um das ganze Bild zu haben, und dann reden wir mal über die Kurve, weil das ist ja der entscheidende Punkt, die Frage der Beitragssätze. Lass uns einmal kurz reinhören, wie die Opposition darauf reagiert hat, und zwar von links bis rechts.
Die Empfehlung eben dieser Rentenkommission sind eine Ansammlung von Maßnahmen und Absichtserklärungen mit vielen Zumutungen, aber auch mit vielen positiven Ansätzen. Fraglich ist aber, ob es dieser Koalition gelingt, nach anderthalb Jahren nichts tun, hier überhaupt etwas umgesetzt zu bekommen.
Auf der anderen Seite sind Dinge, die problematisch sind. Die Rente muss sicher sein. Und dass nicht klar ist, ob das Rentenniveau bei 48% stabil gehalten wird, auch über 2031 hinaus, ist ein Problem.
Wir brauchen eine starke gesetzliche Rente mit erhöhten Beitragsbemessungsgrenzen. Das finde ich wirklich das Thema, an das wir ran müssen. Und wenn sich Kanzler Merz hinstellt und sagt, das wird jetzt 1:1 so umgesetzt. Entschuldigung, wir sind ja kein Abnickparlament. Das geht so nicht.
Das geht so nicht. Aber was auffällt ist, die tun sich irgendwie schwer, dagegen zu argumentieren, ne?
Ja, war heute auffällig bei allen.
Ja.
Dass tatsächlich, glaube ich, wie ich auch, man überrascht war über die Bandbreite der Vorschläge, die ineinander greifen. Und Frau Weidel ist es sicher nicht leicht gefallen mit dem. Es hat
ich
auch
weiß es gar nicht. Ich fand es aber
Ansätze.
Gut, irgendwie einfach mal zu sagen, ja, respektieren wir, anerkennen wir, wenn da etwas gelungen ist oder zumindest jetzt mal als Idee auf dem Tisch ist, von dem man sagen könnte, so könnte es gehen. So, jetzt müssen wir uns eine, Herr Reddich, und da kommen Sie jetzt ins Spiel, eine Grafik angucken. Wenn wir darüber reden, dass dieses Land nicht mehr richtig wettbewerbsfähig ist, dass es zu teuer ist, dass insbesondere, ich habe das eingangs gesagt, die junge Generation ein echtes Thema hat. Selbst wenn du in den Beruf einsteigst, dann zahlst du ja keine hohen Einkommenssteuern in aller Regel. Aber du hast... Bitte?
Es geht schnell hoch dann. Ne?
Es geht dann relativ schnell hoch. Aber was die vor allen Dingen beklagen und was denen richtig wehtut, sind hohe Sozialabgaben. Das ist quasi wie eine zweite Steuer. Das erdrückt die richtig. So, jetzt einmal bitte diese Grafik erklären. Die Beitragssätze, wie entwickeln die sich im Laufe der Zeit? Können Sie mal versuchen, einmal diese Grafik zu erklären, bitte?
Also, ich stimme
Fangen wir mal mit der schwarzen Linie an. Was ist die schwarze Linie, Herr Reddich?
Die ganz schwarze Linie ist der Beitragssatzverlauf, wie er verlaufen würde, wenn wir jetzt nichts tun würden. Und zwar nur für die Umlage. Dann sieht man, wir sind im Moment bei 18,6% und wir werden 2028 ohnehin einen Beitragssatzanstieg erleben. Den werden wir auch nicht mehr verhindern können, weil
die
geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und wir da einfach vor 10, 15 Jahren die Entscheidung hätten treffen müssen, um das zu verhindern.
Bitte?
Selbst wenn wir jetzt ad hoc sagen würden, was wir natürlich nicht machen, dass wir eine Rente mit 70 einführen, würde man den Beitragssatzanstieg 2028 nicht mehr verhindern können.
Wow, das ist die Lage. So. Das grauschraffierte, das so etwas anthrazitartige über diesem dunklen Balken, was ist das?
Genau, vielleicht erstmal, wenn wir den unteren, generell muss man sagen, das sind jetzt graue Schleier, die man dort sieht. Es liegt vor allem daran, dass wir versucht haben, in der Kommission irgendwie ein Gefühl dafür zu geben, wo es hingeht. Es sind keine haarscharfen Berechnungen, weil die nicht möglich sind. Die deutsche Rentenversicherung kann nicht anhand von potenziellen Modellen rechnen. Und deswegen haben wir uns von zwei Wissenschaftlern aus der Kommission angeschaut, was haben die für Modelle. Das sind aber zwei sehr unterschiedliche Wissenschaftler aus unterschiedlichen Denkschulen. Und deswegen kommt man auf eine gewisse Bandbreite. Und die ist dargestellt.
Das ist schön formuliert. kontrolliert? Jetzt kriege ich Angst, ja,
bei entsprechenden Schleiern. Und ja. Unten in dem unteren Balken sieht man sozusagen, was gelingen kann durch die Reformmaßnahmen in der Umlage. Also wir schaffen es zwar jetzt nicht, 2028 den Beitragssatzanstieg in der Umlage zu verhindern, in der gesetzlichen Rente, aber 2036, Mitte der 30er Jahre, gelingt es dann, wenn unsere Maßnahmen auch wirklich greifen, dann in der Umlage den Beitragssatz zu reduzieren. Und da kommen...
Da sind Sie auch darauf angewiesen, dass die Aktienmärkte funktionieren?
Das ist jetzt nur für die Umlage. Also da wirken dämpfend die Erhöhung des Renteneintrittsalters, die Abschaffung der Rente mit 63, die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors, die Einbeziehung von neuen Selbstständigen.
Okay.
Und das führt dazu, dass der Beitragssatz in der Umlage runtergeht. Und oben sieht man dann, was aber an zusätzlichen Beiträgen, Kapitaldeckung obendrauf kommt.
Wenn die Kraft der Aktienmärkte
funktioniert. Das ist nur das, was gezahlt werden muss. Das heißt, man muss einfach ganz offen sagen, wir werden in den nächsten Jahren in der Rente es nicht schaffen, dass der Beitragssatz stabil bleibt und auch nicht, dass er sinkt. Wenn wir den Weg gehen, dass wir auf Kapitaldeckung setzen wollen, nach dem schwedischen Vorbild so eine Schwedenrente einführen, führt es gerade am Anfang dazu, dass natürlich auch zusätzliche Beiträge zu zahlen sind. Der Unterschied ist aber für die Menschen schon auch da, weil im Moment ist, glaube ich, das Gefühl, alle haben den Eindruck, wir zahlen in die sozialen Sicherungssysteme ein und vor allem junge Menschen und zahlen es in die Umlage und wir sehen gar nicht, bekommen wir da was raus und führt es noch dazu, dass, wenn ich in Rente gehe, irgendwann die sozialen Sicherungssysteme funktionieren. Und das kehrt man um, indem man jetzt auch mit individuellen Konten bei so einer Aktienrente, bei einer Kapitalrente sehen kann, ich zahle zwar 2% Beitragssatz mehr, ich bekomme aber auch selbst damit was raus. Ich baue mir was für meine eigene Zukunft auf.
Das ist das, was wir da oben sehen. Ja? Genau. Das geht dann hoch bis auf maximal 22%, was ziemlich viel ist. Ne?
Was
ist ja keine gute Nachricht.
Was viel ist, was auch keine gute Nachricht mit Blick auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, die Wettbewerbsfähigkeit ist. Deswegen, glaube ich, muss die Kraftanstrengung der Regierung unabhängig davon auf jeden Fall auch darauf gerichtet sein, die Beitragssätze insgesamt zu reduzieren. Wenn man sich das im internationalen Vergleich auch wieder anschaut, dann zahlen wir für die Rente bei den Beitragssätzen gar nicht besonders viel. Da sind viele Länder deutlich höher. Aber wir sind im Krankenpflegeversicherungsbereich extrem hoch.
Genau, Krankenversicherung ist das Thema. Ne?
Mhm. Aber man kann die Leute ja an anderer Stelle entlasten und das sollte man auch tun.
Nämlich?
Genau. Also es gibt eine Grundfrage, die diese Koalition meiner Ansicht nach mal für sich klären muss, weil beide Parteien haben im Wahlkampf versprochen, dass man Arbeitnehmer entlastet. So, hast du richtig gesagt, bei der Rente wird das erstmal nicht gehen. Aber es wäre ja möglich, die Arbeitnehmer erstens bei den Steuern massiv zu entlasten und zweitens auch bei den Sozialbeiträgen, wenn man sich, meiner Ansicht nach schon, wenn man sich durchringt, in Deutschland nicht mehr nur einseitig die Sozialsysteme über Arbeit zu finanzieren und endlich auch Kapitalerträge und hohe Vermögen gerecht besteuert. Also das muss irgendwann mal geklärt werden, meiner Ansicht nach. Wenn man aufrichtig sein will, wenn man ehrlich sein will zu den Menschen, man kann Entlastungen für Arbeitnehmer vornehmen, aber dann muss man endlich auch hohe Vermögen und Kapitalerträge gerecht beteiligen.
Aber darum ringt ja diese Koalition gerade und in einer guten Woche will man da ja erste Ideen vorlegen.
Steuerreform.
Ja, das ist, die SPD ist dafür, die CDU ist eher dagegen. Ne?
Ja, aber da man eine Koalition hat, muss man ja irgendeinen Korridor finden. Und ich glaube, das ist ja das, womit sich gerade alle beschäftigen, in Sherpa-Runden und so weiter.
Und das ist meine Haltung dazu.
Ja, ja, ist schon klar. Nur das ist die Maximalhaltung der SPD. Und die Union hat da eine andere Haltung und begründet das ja auch gut, so wie Sie das ja auch tun. Na,
aber die Union hat auch gesagt, dass die Arbeitnehmer entlasten will.
Ja, ja, aber was ich das Problem finde, um jetzt mal etwas Wasser in den Wein zu streuen an diesem Rentenkommissionstag, was ja nicht gesagt wurde heute, die Vorschläge wurden begrüßt, es gibt keinen Zeitplan, der heute irgendwie aufgezeigt wurde. Bärbel Baas hat gesagt, irgendwann im Herbst. Was man ja tun wird, ist, dass man die Debatte um eine Beschlussfassung des Kabinetts und des Bundestages nach die Sommerpause legt, mit dem Blick auf die Rentenreform. Also das große Verknüpfungspaket, zumindest sehe ich das noch nicht, dass man Rente, GKV, Pflege, Einkommenssteuer, alles zusammen vor der Sommerpause präsentiert, das wird es so nicht geben. Das hört man aus der Koalition.
Okay,
der
Bundestag Herr Rennig möchte lösen.
Ja, ich glaube, er kann nicht lösen, aber versuchen Sie es.
Ich bin nicht im Koalitionsausschuss dabei, aber das Ziel ist es, sehr, sehr schnell zu sein. Und ich habe schon die Erwartung, wir haben jetzt was vorgelegt und wir spüren den Druck, der gerade im Land da ist, weil die Menschen wollen, dass wir was hinbekommen. Und
schreiben Sie doch mal einen Korridor, wann ungefähr wird das passieren?
Wir können nicht die gesamte Sommerpause abwarten und nichts tun. Aus meiner Sicht muss auf jeden Fall im Kabinett mindestens einen Kabinettsbeschluss her mit Eckpunkten. Was wollen wir in den jeweiligen Bereichen Steuer, Rente, Arbeitsmarkt und anderen Fragen hinbekommen? Und das muss auf jeden Fall vor der Sommerpause.
Die Sommerpause ist ja auch die des Bundestages. Das Kabinett tagt ja weiter. Aber was, also die Idee habe ich heute nicht gehört, wann genau da was vorliegen soll.
Aus meiner Sicht wäre der Zeitplan schon, dass wir auf jeden Fall vor der Sommerpause einen Kabinettsbeschluss haben, der genau die Punkte auch vorsieht, die man umsetzen will. Und wir haben als Fraktion auch beschlossen, dass wir bis Ende Oktober die Rentenreform im Parlament beschlossen haben werden wollen. Und das ist ein ambitionierter Zeitplan. Auch manche Dinge, wie zum Beispiel die Schwedenrente, brauchen natürlich auch Zeit, weil es wirklich eine Umwälzung des Systems ist. Wir stellen um von reiner Umlage auf Mischmodell Umlage und Kapital.
Eine letzte Frage
aber noch, wir müssen es schnell machen.
Ja, eine letzte Frage noch in dem Zusammenhang, Herr Redig. Ab wann werden Menschen bis 70 arbeiten müssen?
Es ist ja eine super beliebte Nachricht, das auch in manchen Zeitungen immer als Rente mit 70
zu betiteln. Das ist eine wichtige Frage. Ne?
Aber realistisch ist, wir sagen ja, dass wir das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln wollen. Wenn man jetzt im Moment von den Vorausberechnungen ausgeht und sich anschaut, wie entwickelt sich die Lebenserwartung, dann wären wir ungefähr bei einer Rente mit 70 im Jahr 2091.
Also die Formel ist, das habe ich so im Kopf, ich hoffe, dass ich richtig liege, sozusagen, wir gewinnen alle 10 Jahre ungefähr ein Jahr Lebenserwartung und dafür arbeiten wir dann auf diese 10 Jahre gerechnet 10 Monate mehr. Ist das richtig?
Also es ist so eher so, dass wir ungefähr alle 10 Jahre 6 Monate mehr arbeiten. Und das sind aber, dass wir genau 6 Monate mehr arbeiten, das sind aber 2/3 in Erwerbsleben und 1/3 können dann in Rentenbezug verbracht werden. Aber das zeigt, das ist am Ende auch eine ziemlich sozial ausgewogene Lösung, weil wir sehen, es ist ja erstmal gut, dass wir insgesamt als Gesellschaft auch älter werden. Mhm. Und dann wollen wir nicht immer wieder die Debatten führen über Rente mit 70 und Eintrittsalter, sondern dass man jetzt eine Regelung macht, die gekoppelt wird, aber auch immer regelmäßig überprüft
wird. Ich wollte nur noch mal den Punkt machen, das ist sehr weit in die Zukunft gerichtet und ich glaube, sehr wichtig für Leute, die uns zuhören. Die jetzt in Rente gehen und Rente bekommen in den nächsten Jahren, die müssen sich keine Sorgen machen, dass Renten gekürzt werden. Das dürfen sie gar nicht.
Für die wird sogar die Rente immer weiter steigen. Und sie wird auch, wenn man das Reformpaket, was wir jetzt vorgelegt haben, wenn man das umsetzt, wird es auch für die Rentnerin, die jetzt im Moment sich fragt, ob sie noch eine verlässliche Rente hat, dazu führen, dass sie besser gestellt ist als in dem Szenario ohne Reformen. Und das, obwohl wir den Nachhaltigkeitsfaktor wieder einführen, also Renten auch insgesamt dämpfen, eine fairere Lastenverteilung machen. Also insgesamt kann man sagen, wenn das so umgesetzt wird, führt es für die Rentnerin dazu, dass es jedenfalls besser wird als im Szenario ohne Reformen. Und es führt für alle anderen dazu, dass die Chance besteht, dass es wirklich deutlich besser wird.
So, ich schaue gerade zu Philipp Thürmer, der noch nicht so ganz überzeugt ist davon.
Naja, also ich bin auch dafür, dass das Rentenniveau steigt. Und ich finde es auch gut, dass wir weg davon gekommen sind, dass wir sagen, die Rente soll nur so eine Basisabsicherung sein. Das hätte ich als ganz gefährlich empfunden. Ich sage aber weiterhin, wir müssen das dann schon konkret so ausgestalten. Und dann müssen wir gucken, ob wir das bis Oktober hinbekommen, dass wir berücksichtigen, wenn Leute gesundheitlich beeinträchtigt sind. Ich finde auch, dass wir berücksichtigen müssen, wann Menschen einsteigen ins Berufsleben, ab wann sie einzahlen. Und dann kann das ein gutes Paket werden.
Okay, so 2 Dinge müssen wir noch ganz schnell besprechen. Einmal Mütterrente und einmal die Frage der Arbeitszeiten. Womit wollen wir anfangen?
Mütterrente, weil das die nicht drin ist.
So, jetzt geht's los. Genau, Mütterrente ist nicht drin.
Nein, also Mütterrente war ja der Wahlkampfschlager sozusagen der CSU. Die hat das reinverhandelt in den Koalitionsvertrag. Es gibt ja schon eine Mütterrente. Es geht um eine Ausweitung der Mütterrente. Und ich finde schon interessant, dass man da gar nicht drauf geguckt hat. Denn das ist nice to have. Also es ist sicher, trifft es auch Frauen, die es brauchen. Aber es ist ein Gießkannenprinzip. Es trifft alle, die vorher nicht eingezahlt haben. Und das wäre schon etwas, finde ich, wo auch die CSU, Markus Söder, hätte sagen können, also wir haben uns da zwar auf einen guten Gedanken verständigt, so wie damals die Rente mit 63. Das klingt gut, ist fair. Aber wir sehen ein, dass das unter den gegebenen finanziellen Rahmen des Bundes, der gesetzlichen Rentenversicherung nicht funktioniert. Und dass Sie da nicht draufgegangen sind, finde ich schon interessant.
Bevor Sie antworten, Herr Redig, mal ganz kurz zur Einordnung. Nur 2 Zahlen, 3 Zahlen ist aber wichtig. Beschlossen worden ist ja in dieser Koalition eine Erhöhung der Mütterrente ab 2027, glaube ich, ne?
So. Ab 28. Rückwirkend dann für 27.
Oder so, können wir formulieren, wie wir wollen. Das kostet, allein diese zusätzliche Erhöhung kostet ungefähr 5 Milliarden im Jahr. So, zusätzlich, ne? Interessant ist in dem Zusammenhang, das macht für jede Frau, die diese Rente bekommt, 20 Euro im Monat aus.
Das meinte ich mit Gießkanne.
Exakt. Und es gibt seit langer Zeit harte Kritik daran, weil man sagt irgendwie, das kann so nicht sein. Zumal, und das haben wir hier mal mit dem vorhin zitierten Alexander Schweizer, aber interessante Sendung, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, noch einer etwas intensiveren Diskussion hier rausgearbeitet, weil er erst damit nicht rausrücken wollte. Der bittere Teil der Wahrheit ist, die, die es wirklich brauchen könnten, die vielleicht in Grundsicherung sind, die kriegen das gar nicht, weil das wird dann im Zweifel verrechnet. Sie nicken. Ja. So, das heißt, also da ist ein deutlicher Fehler im System. Also wenn du mit dem Argument kommst, da gibt es wirklich bedürftige Frauen, die das brauchen und die sich vielleicht auch über 20 Euro im Monat mehr freuen, dann muss man sagen, ja, nee, die haben wahrscheinlich gar nichts davon, mit großer Wahrscheinlichkeit nichts davon. Also was ist das für ein Konzept? Ist das ein Wahlgeschenk? Ist das etwas, an das Sie nicht rangehen, weil Markus Söder Ihnen ansonsten die Hölle heiß machen würde? Was ist das Thema?
Wir korrigieren einen Fehler. Es ist nämlich im Moment tatsächlich so, dass es diejenigen gar nicht trifft, die es eigentlich besonders bräuchten. In der Grundsicherung im Alter ist es so, dass alle im Moment den gleichen Betrag bekommen, egal ob die mal eingezahlt haben oder nicht, ob die Mütterrenten berechtigt sind oder nicht. Und da haben wir auch in der Kommission einen Vorschlag gemacht, nämlich dass es Freibeträge in der Grundsicherung künftig geben soll. Also es muss in Zukunft einen Unterschied machen, ob Menschen in die Rente eingezahlt haben oder nicht, ob sie Rentenpunkte haben oder nicht. Mhm. Und deswegen wollen wir, dass da auch wieder Leistung sich auszahlt und vor allem auch im Alter in der Rente spürbar bemerkbar macht. Und
zur Mütterrente. Aber mal, warum gehen Sie da nicht ran? Auch, ich meine, ich habe noch mal eine Zahl für Sie nachzulesen in einem sehr interessanten Buch von Nikolaus Blome. Da habe ich das rausgezogen. Da beschreibt Nikolaus Blome, der nicht im Verdacht steht, ein mieser Neoliberaler zu sein. Wirklich nicht. Sagt, die meisten Mütter sind verheiratet und haben dann insgesamt als Rentnerpaar im Schnitt 3.800 Euro netto Haushaltseinkommen. Oder wenn der Ehemann schon tot ist, dann haben sie eine Witwenrente neben der eigenen. Weil sie aber allein die gesetzliche Rente der Frau alleine sich anschauen, wirkt es so, als gäbe es da ganz viel Bedürftigkeit, die aber in Wahrheit, so schreibt es Blome, nur auf dem Papier besteht. Das wissen Sie doch ganz genau.
Deswegen wollen wir jetzt zumindest es schaffen, dass es auch die Menschen erreicht, die es wirklich erreichen muss. Aber ich gebe Ihnen recht, wir waren ja auch in der jungen Generation in der Union jetzt diejenigen, die im letzten Jahr sowohl bei der Haltelinie als auch bei der Mütterrente grundsätzlich gesagt haben, das ist nicht zielgenau. Das trifft alle und hilft allen, aber ist extrem teuer und unterstützt nicht besonders diejenigen, die es wirklich bräuchten.
Okay, warum haben Sie so viel Angst vor Markus Söder, wäre die zweite Frage.
Ich glaube schon, unabhängig davon, ob man das richtig findet oder nicht, dass Politik auch eine gewisse Verlässlichkeit braucht.
Und an der Stelle jetzt plötzlich brauchen Sie Verlässlichkeit.
Nein, aber dass wir was im Dezember beschließen und im Juni einen Beschluss fassen, dass wir es wieder rückgängig machen, wäre auch für mich keine sonderlich kluge Politik gewesen. Und
Sie haben im Dezember Dinge beschlossen, von denen dann Leute wie Hannes Winkel, Chef der Union, hier saß und sagte, ja gut, wir beschließen das, wir gucken alle weg. Wir sind als junge Leute in der Union null davon überzeugt. Wir machen es jetzt trotzdem, weil dann kommt die Kommission und setzt das ganze Ding neu auf.
Ja, vor allem weiß keiner, wo die 5 Milliarden wirklich herkommen sollen. Ja. Also das ist ja, das belastet ja auch die Gespräche der Koalition.
Ja, und die 5 Milliarden, nur noch mal, um das kurz zu ergänzen, wären die Senkung der Stromsteuer gewesen. Exakt. Genau das. Und davon hätten wirklich alle was.
Teilweise. Ihr habt das, glaube ich, Nachholfaktor genannt. Also es stimmt, also ihr wolltet schon Teile dieser Beschlüsse rückabwickeln. Das stimmt nicht ganz, was du sagst.
Es ist auf jeden Fall so, wir wollten das grundsätzlich machen. Wir haben auch vorgeschlagen, dass ein ähnlicher Mechanismus eingreifen kann. Also dass man sagt, die Kosten sollen in den 30er Jahren nicht entstehen. Okay. Aber es ist am Ende ein Gesamtkonzept.
Wollen wir einfach sagen, die CSU und insbesondere Markus Söder wollten das nicht?
Es ist am Ende ein Gesamtkonzept, das wir vorgelegt haben.
Ein Gesamtkonzept.
Und das natürlich auch
von allen. Sie haben es ja selber gemerkt. Es war kein hartes Dementi.
Das natürlich auch von allen jetzt mitgetragen werden muss. Und wir haben schon auch darauf geachtet, wie schaffen wir es, dass alle mit an Bord sind und alle am Ende auch sagen, das ist was, hinter dem wir uns versammeln können.
Das ist eine schöne Formulierung, Frau Münzermann. Ne? Ein Konzept, das von allen jetzt mitgetragen muss, Klammer auf, Markus Söder, Klammer zu.
Also Markus Söder hat ja schon vieles mitgetragen politisch und auch manches wieder abgewickelt. Ich glaube, dass diese Mütterrente, und das wäre richtig, politisch wäre das aus meiner Sicht richtig, auch in der, für den Koalitionsfrieden, vielleicht doch noch auch ein bisschen Verhandlungsmasse ist in den sozusagen in diesen Reformdebatten, die gerade laufen. Das ist teuer. Er hat auch in den eigenen Reihen da nie wirklich Zustimmung bekommen. Es war nur die einzige soziale Idee, die die CSU in diesen Wahlkampf mit eingebracht hat, außer der Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, die an für sich ein super Gedanke für die Eckkneipe wäre. Sie ist nur leider nie angekommen bei den Verbrauchern sozusagen auf den Speisekarten, sondern das gut gedacht, schlecht gemacht. Und bei der Mütterrente, das geht ja gar nicht darum, dass man Frauen, im Gegenteil, die müssten viel besser gestellt werden. Das wäre mit der neuen Rente, so sie denn kommt, ja auch ein Teil Gerechtigkeit dort sozusagen eingearbeitet. Aber diese Mütterrente ist auch, es ist traurig, dass man das so als Pfand hin und her gibt.
Letztes Thema, Herr Thürmer, das interessiert mich jetzt von Ihnen nochmal. Wir haben leider nur noch ein paar Minuten. Im Koalitionsvertrag wurde ganz hochoffiziell vereinbart eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Geht sozusagen um die Idee, wir verabschieden uns von einer 100 Jahre alten Idee des 8-Stunden-Tages, sondern sagen, wir machen es so, wie es die EU insgesamt mittlerweile macht. Wir gehen auf eine Wochenarbeitszeit. Und dann verfolgt man irgendwie fassungslos die Debatte darüber, die so ungefähr geht, wir können den Leuten auf gar keinen Fall zumuten, dass sie noch länger arbeiten. Fast diesmal bei Manuela Schwesig, bis sie krank werden und so weiter. So wurde auch argumentiert teilweise aus ihrer Partei. Das Interessante ist, niemand hat jemals davon gesprochen, dass mehr gearbeitet werden soll. Es geht nur um die Frage, ob du vielleicht am Montag 10 Stunden arbeitest und dafür am Freitag ein paar weniger. Es geht um eine Wochenarbeitszeit. Eine Flexibilisierung, die in Zeiten der Globalisierung, in einer Zeit, in der man auf internationale Märkte reagieren muss und so weiter, für viele Arbeitgeber wichtig wäre, um konkurrenzfähig zu sein. Und die SPD sagt nein. Warum?
Ja, das stimmt ja gar nicht,
was stimmt nicht?
Jetzt Nein gesagt wird. Erstmal muss ich aber sagen, also nur weil es eine alte Errungenschaft ist und ich möchte es als Errungenschaft bezeichnen, ist erstmal nicht schlecht. Weil es ist schon richtig, dass man darauf achtet, dass wir wissen, Schichtarbeit ist mega ungesund, gesundheitsschädlich. Man muss schon Arbeitnehmer davor schützen, dass sie irgendwie zu sehr von Arbeitgebern ausgebeutet werden. Und der Vorschlag, der ja jetzt auf dem Tisch liegt, ist, dass möglich sein soll, dass in tarifpartnerschaftlichen Aushandlungsprozessen, dass die Tarifpartner miteinander reden und vereinbaren, wie sie zu flexibleren Aufteilungen der Arbeitszeit kommen. Aber das finde ich auch wichtig, ehrlicherweise, weil es darf nicht passieren, dass quasi Arbeitgeber völlig entgrenzte Arbeitszeiten
Genau. Was reden Sie da? Was ist denn völlig entgrenzte Arbeitszeiten? Was soll das sein?
Naja, also man muss schon darauf achten, dass Ruhezeiten eingehalten werden, dass nicht 12-Stunden-Schichten immer wieder aufeinander folgen.
Entschuldigung, nochmal. Es soll niemand mehr arbeiten. Es geht um eine Wochenarbeitszeit. Mhm. Wenn er heute mehr arbeitet oder sie, arbeitet sie morgen vielleicht weniger. Irgendwann definitiv weniger, weil sonst kommt die 48-Stunden-Wochenarbeitszeit nicht zustande.
Und deswegen sage ich, es braucht einen Tarifvorbehalt. Das müssen die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitgeber miteinander regeln, wie sie die Arbeitszeit aufteilen.
Und was ist das für ein Menschenbild, das da dahinter steht? Warum müssen Sie alles immer bis in die kleinste Verästelung regeln? Warum können Sie Menschen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die das vielleicht miteinander verhandeln, nicht mal zutrauen und zumuten, Stichwort Eigenverantwortung, dass sie irgendwann mal was selber auf die Reihe kriegen?
Herr Lanz, ich habe ja genau gesagt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter das miteinander aushandeln müssen. Aber das ist eben wichtig, dass sich Arbeitnehmer eben auch eine Vertretung haben. Ich war im letzten Bundestagswahlkampf in einer Brauerei in Bayern und habe da mit einem Schichtleiter geredet, der davon berichtet hat, wie es nämlich Leuten geht, die dort in der Schichtarbeit arbeiten, die viel Nachtschichten schieben müssen, wo das immer wieder geschoben wird. Das macht die Leute kaputt. Und deswegen braucht es gewerkschaftliche Vertretung, braucht es eine Tarifpartnerschaft, wo das dann miteinander geregelt wird. Und ich finde, das ist übrigens eine Stärke des deutschen Systems, dass man eine Sozialpartnerschaft hat und dass die Arbeitnehmer im Zweifel nicht ihrem Arbeitgeber ausgeliefert sind. Es sind nämlich nicht alle Arbeitgeber nur gute Menschen.
Warum sind in Italien dann maximal 13 Stunden am Tag möglich? In den Niederlanden 12 Stunden pro Schicht, in Frankreich 10 und selbst im von wirklich echt linken Sozialisten regierten Spanien 9.
Also das will ich nicht in Deutschland haben. So. Und übrigens, ein Großteil der Länder, die Sie jetzt
aufgezählt haben. Und es ist illegal, wenn dann so wie heute wieder die Meldung kommt, dass wir eine Rekordanzahl an Firmenpleiten haben.
Ein Großteil der Länder, die Sie jetzt aufgezählt haben, haben höhere Lohnstückkosten als Deutschland. So, das heißt, die deutschen Arbeitnehmer sind trotzdem produktiver. Weil ich glaube, unsere Tarifpartnerschaft ist eine Stärke. Und ich möchte nicht ein Wirtschaftsmodell haben, das auf der Ausbeutung von Arbeitnehmern beruht. Was ich glaube, was wir brauchen, ist, dass Arbeitnehmer wieder mehr in der Tasche haben, dass sie wieder mehr Geld ausgeben können.
Und ich glaube, damit kriegen wir Wachstum. Im ersten halben Jahr. Anstieg um fast 10%.
Und das ist eine Katastrophe. Und da müssen wir rauskommen. Okay. Ja, aber wir kommen damit nicht raus, indem wir Arbeitgebern Tür und Tor öffnen, ihre Arbeitnehmer auszubeuten.
Was wir brauchen, dass die Rentenkommission zu irgendeinem Ergebnis in einem halben Jahr gekommen wäre, wenn man sich an die 8 Stunden Arbeitszeit pro Tag gehalten hätte. Ist polemisch, okay. Aber ehrlich gesagt...
Das ist aber wirklich polemisch, wenn Sie eine Schichtarbeiter in der Brauerei vergleichen mit Leuten, die im klimatisierten Büro in Berlin sitzen.
Aber ehrlich gesagt, aber also bei Ihnen sind das, Ausbeuter, was du machst, ist zu sagen, Arbeiter beuten per se ihre Beschäftigten aus.
Ja, ich sage nicht alle.
Es ist auch nicht die Mehrheit. Sondern die meisten Arbeitgeber wollen, dass ihren Beschäftigten gut geht. Die meisten Arbeitgeber wollen vor allem, dass die Beschäftigten ihren Job behalten können.
Okay, dann lasse ich mich darauf ein, dass die meisten
wollen es nicht nur Arbeitgeber, sondern es wollen vor allem auch Beschäftigte mehr Flexibilität in der Arbeitszeit. Und deswegen gibt es den großen Wunsch in der Bevölkerung, das umzusetzen. Und ich glaube, wir sollten es auch in der Koalition jetzt machen.
Und ich sage, das können die Tarifpartner miteinander aushandeln. Und ich möchte auch noch mal eine Sache sagen. Also wenn wir denken, dass wir aus der Wirtschaftskrise rauskommen, weil wir die Arbeitnehmer mehr ausbeuten lassen, dann sind wir schief gewickelt. Was wir in Deutschland brauchen, sind mehr Investitionen, mehr Nachfrage. Wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer wieder mehr Geld in der Tasche haben. Und das ist der Weg zu Wachstum.
Und nicht, dass
wir die Arbeitnehmer weiter ausbeuten. Okay. Also da müssen wir mal Schluss machen mit dem Mist. Entschuldigung.
So, das ist doch ein gutes Ende. Ich finde, wir sollten diese Art von Mathematik noch mal genauer besprechen. Bei nächster Gelegenheit und sehr gerne in der nächsten Sendung.
Ja. Gerne.
Herr Rennig, dann sind Sie auch wieder am Start. Frau Münzermann, ganz herzlichen Dank. Viel erlebt heute, möchte ich sagen.
Spannende Tage.
Ja, wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.